Lebenswelten auf RBB Kultur.
Meine eigene Frau kann kein Blut sehen und ist Ärztin, kann es auch nicht schmecken. Ich habe da kein Problem mit, hatte ich auch nie. Aber das gibt es.
Bin ich noch ein Leib? Blute ich noch? Bin ich noch leiblich? Da gibt es meinen Körper überhaupt.
Die muslimischen Gelehrten sind sich uneinig, ob überhaupt das Blut an sich unrein ist.
Ich weiß gar nicht, ob man das Blut theologisch entschärfen sollte. Wir sollten da eher wieder genauer hinschauen, wo faktisch in unseren Gesellschaften sehr viel Blut vergossen wird.
Rot, warm, heilig. Warum Blut so kostbar ist. Eine Sendung von Kirsten Dietrich.
Dann brauche ich einmal Ihr Geburtsdatum und Ihren Namen.
Erstes Kapitel. Im Blut ist das Leben. Der medizinische Blick.
Ein Montagnachmittag im Zentrum für Transfusionsmedizin und Zelltherapie in einem der Altbauten auf dem historischen Campus der Charité. Hier wird Blut für die Transfusionen gespendet, die die Klinik für ihre Operationen braucht. Auf einer der Liegen hat gerade ein Mann um die 30 Platz genommen. Um den linken Oberarm ein blaues Stauband, sodass die Venen in der Ellenbeuge gut hervortreten.
Eine Faust machen?
Routiniert schiebt die Krankenpflegerin eine erstaunlich dicke Nadel in die Vene, fixiert sie mit Pflaster, schließt ein Set aus transparenten Schläuchen und Beuteln an.
So eng so oder geht das?
Das geht.
Okay. Faust dürfen Sie aufmachen, ne?
Und dann läuft es. Dunkelrotes, warmes Blut. Zugucken möchte der Mann dabei nicht.
Eher ungern. Ich würde nicht umkippen, glaube ich, aber ja. Schön ist es nicht.
500 Milliliter dürfte er alle 3 Monate spenden. Unabhängig von Herkunft, Alter oder Geschlecht, jeder erwachsene Mensch kann jedem Menschen Blut spenden. Nur eines muss passen, die Blutgruppe.
Ich glaube, die entscheidende Entwicklung, wie man Blut wahrnimmt, war die Entdeckung der Blutgruppen durch Karl Landsteiner um 1900, auch mit dem Nobelpreis für Medizin, dann 30 Jahre später honoriert.
Oberarzt Ulrich Kalus leitet die Blutspendeabteilung am Zentrum für Transfusionsmedizin.
Weil mit der Entdeckung der Blutgruppen ja erst der Einsatz von Bluttransfusionen auf medizinisch-wissenschaftlicher Ebene möglich war. Vorher war es ja ein Vauban-Spiel. Gar nicht von den Tierbluttransfusionen, die eine ganz andere Funktion, also mystisch, Reinigung, Säfte, Leere, sonst was hatte.
5 bis 6 Liter Blut hat ein erwachsener Mensch im Körper. Im Blutplasma, hauptsächlich Wasser, schwimmen rote Blutkörperchen mit Sauerstoff, weiße für die Immunabwehr und Blutplättchen zur Gerinnung. Der Blutkreislauf versorgt alle Organe und trägt Körperwärme bis in die kleinsten Glieder von Finger und Zehen.
Der große Unterschied zu einem Organ ist es ja, dass es keine festen Grenzen hat, aber dadurch, dass es viele Funktionen im Körper übernimmt, die mit Leben assoziiert sind, mit Wärme, mit Sauerstoff, mit Nährstoffen, mit Botenstoffen, wird es gerne auch als flüssiges Organ bezeichnet.
In der Blutbank des Zentrums für Transfusionsmedizin wird das Blut wieder in seine Bauteile zerlegt. Plasma lässt sich einfrieren. Rote Blutkörperchen dagegen halten maximal 6 Wochen bei 2 Grad plus. Ulrich Kalus geht jeden Tag professionell mit Blut um und doch kann er immer noch darüber staunen.
Was mich am Blut eigentlich am allermeisten fasziniert ist, dass diese rote Blutzelle, die wird ja Erythrozyt genannt, deren Hauptaufgabe ist ja der Transport von Sauerstoff. Also die nimmt ja in der Lunge sauerstoffreiches Blut auf, bindet den Sauerstoff und darf ihn ja nicht behalten, sondern muss ihn ja im Gewebe, in den Muskeln oder in den Organen oder auch im Gehirn, wo einfach Sauerstoff verbraucht wird, auch bereit sein abzugeben. Und dieses Wechselspiel Sauerstoff binden und abgeben ist so komplex, dass diese einfache kleine rote Blutzelle mit ihren 7000stel Millimeter, die kernlos ist, nicht nachgebaut werden kann. Es ist ja nicht bis heute geglückt, synthetisch im größeren Stil Blut zu produzieren.
Im Raum für die Blutspende ist inzwischen der matt transparente Beutel prall gefüllt mit dunkelrotem Blut.
Einmal drücken.
Ja. Menge Blut, was? Das ist ein halber Liter, ne?
Das ist ein halber Liter.
Ich war vorher auch schon Blutspenden. Ist für einen guten Zweck. Und ich glaube, vielleicht ist es gesundheitlich auch ganz gut. Der Körper bildet ja neues Blut dann aus und ja, Blut kann man ja nicht produzieren. Insofern, glaube ich, gibt es gar keine andere Möglichkeit, außer Blutspenden. Und ja, wenn man das machen kann, gesund ist, dann ist das vielleicht ein ganz guter Zweck.
Ganz egal, ob die Blutspende nun dem eigenen Körper gut tut oder aufs Wohlergehen anderer gerichtet ist. Von denen, die Blut spenden dürften, gehen nur 3% wirklich zur Spende. Da ist die Frage nach dem Motiv zweitrangig.
Genau. Also ich würde Ihnen was zu trinken noch anbieten und Traubenzucker, falls Sie das möchten. Oder Sie setzen sich halt unten einfach ganz normal hin.
Okay, ich versuche nicht umzukippen.
Zweites Kapitel. Rot wie Blut, weiß wie Schnee. Blut als Symbol.
Blut ist viel mehr als ein Grundbaustein des menschlichen Körpers. Blut ist alles. Dieser Grundgedanke zieht sich durch Kulturen und Religionen.
Denn im Blut ist die Lebenskraft.
Blut hat eine ungeheuer hoch aufgeladene Symbolik, nicht? Also das Blut ist nicht zu vergleichen mit Eiter oder mit anderen Flüssigkeiten des Körpers. Fast alle anderen Flüssigkeiten des Körpers erregen ja eher Ekel. Aber das Blut hat eine ganz hoch aufgeladene Symbolik. Und zwar immer im Sinne von, ich bin ein Zeichen dafür, dass etwas real ist.
So beschreibt es die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun. Sie hat sich immer wieder mit den besonderen symbolischen Qualitäten von Blut beschäftigt, vom ganz Erhabenen bis zum ganz Banalen.
Das gilt sowohl beim Heiligen Abendmahl natürlich, wenn der Wein sich in Blut während der katholischen Heiligen Messe verwandelt. Diese Vorstellung davon, ja, hier ist der Leib des Gekreuzigten anwesend während der Messe und er wird Teil meines Körpers, indem ich die Hostie und den Wein in mich aufnehme. Das sind Realverweise, aber auch da, wo im Kino ganz viel Blut fließt, ist ein ziemlich deutliches Indiz dafür, dass der Film seine Technik vergessen machen möchte, indem er auf diesen real signifikanten Blut zurückgreift, also indem er sagt, nein, dies ist viel mehr als eine Technik, von der du umgeben bist, sondern wenn du im Kino sitzt und es blutet ganz viel, das ist die Realität.
Deswegen treiben Bayern-Fans ihre Idole auf dem Rasen an mit der Zeile immer vorwärts FCB, rot wie Blut und weiß wie Schnee. Klar ist das auch ein Verweis auf die Vereinsfarben, aber natürlich auch darauf, dass Fußball viel mehr ist als nur ein Spiel, jedenfalls für Fans.
Blut steht zunächst mal, denke ich, wirklich für Leben, Lebenskraft.
Sagt auch Gregor Taxacher, katholischer Theologe an der Technischen Universität Dortmund.
Biblisch heißt es ja auch, im Blut ist das Leben, weil man offensichtlich in der damaligen antiken Biologie gewissermaßen so gedacht hat, was ja auch aus Erfahrung verständlich ist, weil Verbluten eben Sterben bedeutet. Und Blut hat deshalb auch sofort zu tun mit dem Prekären des Lebens, also mit der Verletzlichkeit.
Denn Blut, sagt Taxacher, ist ein ambivalentes Symbol. Solange es in den Adern fließt, Wärme und Sauerstoff im Körper verteilt, ist alles gut. Sobald das Blut aber zu sehen ist, herrscht höchste Alarmstufe. Egal, ob es nur um ein aufgeschlagenes Knie geht oder um blutige Schlachtfelder.
Und das spielt, glaube ich, bei den ganzen Assoziationen, die es dann um das Thema Blutvergießen gibt, eine große Rolle. Und dann ist Blut ein Tabuwort. Also biblisch gesehen, Blut darf nicht vergossen werden. Blut schreit zum Himmel, heißt es auch.
Drittes Kapitel. Böses Blut. Blut und Reinheit.
Blut strömt aus einer Wunde. Eine Frau hat ihre monatliche Menstruationsblutung. Geburt als erstaunlich blutiges Ereignis. Das, was im Körper normalerweise unsichtbar ist, wird sichtbar. Das Innere tritt nach außen. Grenzüberschreitungen sind Herausforderungen fürs Individuum wie auch für die Gemeinschaft. Und es war von Anfang an Aufgabe der Religionen, Regeln für diese Ausnahmesituationen zu entwerfen. Der Fachbegriff dafür ist Reinheit bzw. Unreinheit. Ein etwas verwirrender Begriff, denn es geht nicht wirklich um Sauberkeit oder nachprüfbare Hygienestandards.
Zuerst haben wir ein Prinzip im islamischen Recht, nämlich alles ist ursprünglich zulässig und rein. Das heißt, die Reinheit der Dinge sind immer da.
Rana al-Sufi lehrt islamisches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Außer wenn wir von den Offenbarungstexten, nämlich der Koran und der Hadith des Propheten Mohammed, sie uns genau sagen, bestimmte Tiere zum Beispiel unrein sind oder bestimmte Getränke unrein sind. Erst dann wissen wir, dass eine Sache oder ein Getränk oder ein Tier unrein ist. Erst der Text wird uns mitteilen.
Was Reinheitsvorschriften in ganz unterschiedlichen Bereichen regeln? Den Umgang mit Blut. Zunächst da, wo es auch die nicht-muslimische Gesellschaft am ehesten wahrnimmt, beim Fleischverzehr.
Sprich, ich finde in dem, was mir eingegeben worden ist, nichts, das jemandem zu essen verboten wäre, außer verendetem und ausgegossenem Blut und Schweinefleisch. Denn es ist unrein.
Heißt es in Sure 6 im Koran. Die Speisevorschriften hat der Islam vom Judentum übernommen. Deswegen schächten auch Muslime die Schlachttiere und lassen sie möglichst vollständig ausbluten. Wenn im Rahmen des Opferfestes in islamischen Ländern massenweise Schafe geschächtet werden und das Blut deshalb bis auf die Straßen in Strömen fließt, ist Empörung über diese Bilder garantiert. Dass Schlachten immer auch Töten ist, macht nichts so deutlich wie der Anblick von Blut, das man gewöhnlich nicht sieht. Natürlich bleiben auch bei dieser Schlachtweise Reste vom Blut im Fleisch. Das sei aber kein Problem, sagt Rana al-Sufi. Die islamischen Rechtsgelehrten unterscheiden zwischen fließendem Blut, verboten, und stehendem, erlaubt.
Das Bluttrinken ist verboten. Aber wenn wir zum Beispiel Leber essen würden, Leber besteht auch aus Blut, aber nicht fließend, das sollte kein Problem sein.
Islamische Reinheitsvorschriften gibt es nicht nur für Blut, das in den menschlichen Körper gelangt, sondern auch für Blut, das den Körper verlässt. Speziell den Körper der Frau.
Meidet die Frauen, während sie die Regel haben, und nähert euch ihnen nicht, bis sie rein sind. Wenn sie sich dann gereinigt haben, geht zu ihnen, wie Gott es euch geboten hat.
Hier wird Menstruation, das Blut der Menstruation, als unrein gestuft. Das heißt, die Männer werden nicht Geschlechtsverkehr mit deren Frauen haben. Bestimmte Pflichten für die Frauen werden aufgehoben werden, zum Beispiel in der Zeit der Menstruation oder direkt nach dem Geburt. Wenn die Frau blutet, wird von ihr nicht verlangt, fünfmal am Tag zu beten oder im Ramadan zu fasten.
Wie bei den Speisegesetzen kennt das Judentum ähnliche Vorschriften rund um die Menstruation, sowohl Berührungsverbote als auch Reinigungsrituale. Auch im Christentum gab es solche Vorstellungen, aber dort haben sie sich in den letzten Jahrhunderten abgeschliffen. Bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts mussten sich zum Beispiel in manchen katholischen Gebieten Frauen nach einer Geburt erst wieder zur Teilnahme am Gottesdienst weihen lassen. Auch wenn diese Vorschriften das Leben christlich geprägter Menschen nicht mehr beeinflussen, sie haben Spuren hinterlassen im generellen Verständnis von Blut, sagt die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun.
Es gibt gutes und böses Blut im Christentum. Und das gute Blut ist das der Märtyrer und natürlich der Wunden Christi. Und das böse Blut ist das, was auf menschliche, irdische Existenz, also das Blut der Frauen, das Menstruationsblut insbesondere, es ist schlechter, es ist irdisches Blut verglichen mit dem Blut der Märtyrer und Christi, die auf ein transzendentes Blut, auf ein Blut der Auferstehung, auf ein geistiges Blut verweisen. Diese Spaltung in gutes und schlechtes Blut finden Sie nicht in der hebräischen Bibel. Da ist Blut einfach sakral generell und sakral, weil es dem Schöpfer gehört.
Und auch nicht im Koran. Rana al-Sufi weist darauf hin, dass es keine eindeutige Gelehrtenmeinung dazu gibt, ob Blut generell rein oder unrein ist. Ja, es gäbe die einen, die sagten, Blut ist immer unrein, ganz unabhängig vom Kontext.
Aber es gibt auch andere Gelehrte, die der Meinung sind, nein, wir haben keine explizite koranische Aussage, die bestätigt, dass in jedem Fall Blut gilt als unrein.
Zum Beleg verweisen sie auf das Verhalten des Propheten Mohammed.
In seiner Zeit, währenddessen er und seine Gefährten in Kriege waren oder gekämpft haben, waren sie auch verletzt und obwohl sie verletzt waren, haben sie gebetet. Man darf nicht beten, wenn Unreinheit vorhanden ist. Aber die Überlieferungen beinhalten Informationen, die uns sagen, doch, die waren verletzt, sie haben gebetet und das war kein Problem.
Viertes Kapitel. Blut, das zum Himmel schreit. Vom Opfer.
Opfern, Opfer bringen, Blut vergießen am Altar und das als religiös bedeutsame Handlung. Dieser Bedeutungskomplex von Blut ist heute wahrscheinlich am schwersten zu verstehen. Er lässt sich aber nicht ignorieren, denn in der gesamten hebräischen Bibel, dem Alten Testament, sind Opfer die gängige religiöse Praxis.
Will jemand ein Rind als Schlachtopfer darbringen, soll er ein makelloses Tier nehmen. Er soll seine Hand auf den Kopf des Tieres legen. Am Eingang zum Zelt der Begegnung soll er es schlachten. Dann sollen die Priester das Blut ringsum an den Altar sprengen.
Bildet die hebräische Bibel also einen blutrünstigen Kult ab, in dem das Blut der Opfertiere nur so spritzt? Nun, Opfer darzubringen war sozusagen die gängige religiöse Sprache der Antike, sagt die jüdische Theologin Shani Zuref.
Zu der Zeit waren die Israeliten so fest eingebunden in eine Umwelt, in der Götzendienst üblich war. Auch wenn Gott selbst gesagt hätte, hört auf damit, das findet alles in eurem Geist und eurer Seele statt, keiner hätte ihn verstanden. Wir reden hier von einem Zwischenstadium. Man betete den einen Gott an, statt der vielen Götter, aber man betete ihn auf vertraute Weise an, durch Opfer.
Shani Zuref hat lange an der School of Jewish Theology in Potsdam unterrichtet. Das Befremden über das Opfern, sagt sie, ist besonders ein deutschsprachiges. Denn im Deutschen gibt es nur ein Wort für Opfer. Englisch und Französisch zum Beispiel unterscheiden zwischen Victim als unfreiwilliges Opfer einer Gewalttat und Sacrifice. Das ist die Gabe, die einem Gott zum Opfer gebracht wird. Wenn die hebräische Bibel von Opfer redet, sagt die jüdische Theologin Shani Zuref, dann meint sie Sacrifice, die freiwillige Gabe.
Gewalt und Blutvergießen wären nicht die ersten Assoziationen von jemandem gewesen, der an solchen Praktiken teilgenommen hat. Ich will das gar nicht kleinreden, aber dieser ganze Komplex von Schuld, Negativität und Blut, der war nicht wirksam. Der hebräischen Bibel geht es um Gaben für Gott und um Nähe.
It is about gift-giving and closeness.
Trotzdem bleibt aber die Tatsache, dass nach dem Willen Gottes eigentlich kein Blut vergossen werden soll.
Fleisch, in dem noch Blut und damit Leben ist, dürft ihr nicht essen. Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft für euer Leben.
So regelt Gott nach dem Ende der Sintflut das neue Leben für seine Menschen. Fleisch essen ist im Prinzip erlaubt, Blutvergießen aber verboten. Diese Ambivalenz macht ein gewisses Unbehagen an dieser Abkehr vom veganen Frieden des Paradieses deutlich.
Im Blut ist das Leben, diese Lebenskraft kommt von Gott. Und dass man Blut nicht zu sich nehmen darf, ist im Grunde genommen ein Kennzeichen, das noch daran erinnert, dass es eigentlich nicht rechtens ist, das von Gott geschaffene Leben von Tieren und Menschen anzutasten.
Der katholische Theologe Gregor Taxacher forscht viel zu Tierrechten, Schöpfung und Erlösung. Denn diese Themen hängen für ihn zusammen.
Im Grunde genommen geht man davon aus, dass in frühen Zeiten Fleischmahlzeiten immer verbunden waren mit religiösen Zeremonien, die sozusagen das Tabu der Tötung durchbrechen konnten. Und dann wurde das Blut symbolisch Gott übereignet. Deshalb wird das Blut am Altar ausgeschüttet. Und das bedeutet, dass dieses Leben, das Gott gegeben hat, ihm zurückgegeben wird. Natürlich in einem symbolischen Akt, denn in Wahrheit, in Wirklichkeit, buchstäblich, eignet man sich natürlich sehr wohl das Leben von Tieren an, die man schlachtet und dann auch verzehrt.
Fürs Blut bedeutet das einen kompletten Imagewandel, zumindest in der christlichen Wirkungsgeschichte.
Darüber, über diesen Symbolgehalt, hat im Opferwesen das Blut den Charakter einer Reinigung bekommen. Man reinigt sich gewissermaßen von Schuld, indem man Gott das zurückgibt, was ihm gehört.
Fünftes Kapitel. Sein Blut wäscht uns rein. Blut und Erlösung.
Es ist reiner Zufall, aber genau dann, als man das Opferwesen hinterfragte und sogar beenden wollte, geschahen sowohl die Jesusgeschichte als auch die Zerstörung des Tempels. Und so konnten Juden und Christen das Opfern hinter sich lassen. Auch wenn es in der heidnischen Umwelt noch ein paar Jahrhunderte weiterging. Die Zeit war einfach reif, in der Weltanschauung und anderen Bereichen.
Das sich neuformende Judentum behält die Begriffe bei, aber füllt sie anders. Mincha bezeichnete einst eine bestimmte Form von Opfer und ist jetzt der Name für das Mittägliche der Dreitagesgebete. Und die neu entstehende christliche Kirche? Die deutet den Kreuzestod Jesu Christi im Rahmen des Opferverständnisses, das ihr ja auch vertraut war.
Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
Jesu Blut, vergossen nicht einfach so, sondern für jeden Menschen. Abendmahl bzw. Eucharistie in den christlichen Kirchen sprechen immer noch in der blutigen Sprache, die einst im Opfer zelebriert wurde.
Das wird jetzt metaphorisch im Sinne einer Opferhingabe für Gott und die Menschen gesehen. Und insofern vergießt er sein Blut, metaphorisch gesprochen, wie ein Opfertier, das dadurch Versöhnung leistet.
Das entscheidende Wort für Gregor Taxacher ist hier natürlich metaphorisch.
Es ist nicht mehr wörtlich gemeint. Jesus ist ja kein Opfer. Jesus wird ermordet. Er wird am Kreuz unrechtmäßig umgebracht von römischen Soldaten. Er gibt sich dort aber in diesem Akt für seine Liebe zu den Menschen und zu Gott hin. Er macht eben keinen Rückzieher in seiner Verkündigung, sondern ist bereit, den Tod auf sich zu nehmen.
Es gibt allerdings Deutungen dieses Geschehens, die nahelegen, das war ganz und gar nicht metaphorisch. Zum Beispiel im 9. Kapitel des Hebräerbriefes im Neuen Testament der Bibel.
Christus brachte nicht das Blut von Ziegenböcken und Kälbern als Opfer dar, sondern sein eigenes Blut. So ist er ein für allemal in das Heiligtum eingetreten und hat die ewige Erlösung erwirkt.
Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
Die Gefahr besteht dann natürlich, dass in religiösen Ausdruckswelten dieses Opfer wieder wörtlich verstanden wird. Und genau das ist in großen Teilen der christlichen Theologie geschehen. Das hat man im Mittelalter die Satisfaktionstheorie genannt. Also Jesus muss sozusagen bluten, um Satisfaktion, um Wiedergutmachung für die Sünden der Menschen vor Gott zu leisten.
6. Kapitel. Kein Blut sehen können. Zwischen Faszination und Befremden.
Über Jahrhunderte waren Kunst, Kultur und natürlich auch die Kirche regelrecht besessen vom Blut Christi und dessen erlösender Kraft. Die Künstler des Mittelalters malten Bilder, in denen sie die blutigen Wunden Jesu mit liebevoller Hingabe ausschmückten. Auch die Maler der Reformation setzten die Tradition fort. Bei Lukas Cranach dem Jüngeren spritzt aus der Seitenwunde Jesu im hohen Bogen ein Blutstrahl direkt aufs Haupt des eigenen Vaters. Lukas Cranach der Ältere ist hier mit Martin Luther und Johannes dem Täufer und das Kreuz gemalt. Auch der Teufel ist davon so schockiert, dass er im Gemälde fluchtartig die Szene verlässt. Johann Sebastian Bach vertonte in seinen Passionen barocke Hymnen an Jesu Blut und dessen himmlische Qualitäten. Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun will die Faszination am Blut grundsätzlicher verstanden wissen. In ihr drücke sich nämlich die Sehnsucht aus, sich in einer zunehmend abstrakter werdenden Welt wieder körperlich zu spüren. Und das nicht erst im digitalen 21. Jahrhundert. Schon im frühen Mittelalter seien als Reaktion auf die Etablierung der Schrift blutige religiöse Praktiken, wie zum Beispiel Selbstgeißelung, populär geworden.
Etwas Konkretes, wo sozusagen die Tinte die Form von Blut annimmt, ich nenne das rote Tinte, um die Leiblichkeit, die das Schriftsystem eigentlich verlassen hat, die Sprache und auch die geschriebene Sprache wieder an den Körper anzubinden. Bin ich noch ein Leib? Blute ich noch? Bin ich noch leiblich? Da gibt es meinen Körper überhaupt.
Die Faszination reicht bis in die Gegenwart. Zum Beispiel, wenn der Heilige Gral durch Ritterromane und Kinofilme genauso wie durch Verschwörungsmythen der unterhaltsameren Art geistert. Der Kelch, in dem angeblich Josef von Arimathea das Blut Jesu am Kreuz direkt aufgefangen habe. Wer ihn findet und daraus trinkt, gewinnt ewiges Leben. Ein verlockendes Versprechen. Oder die Figur des Vampirs. In ihm verbinden sich Blut und ewiges Leben zusätzlich noch mit hochgradig erotischer Anziehungskraft. Wobei, das Blut ist für die modernen Vampire von heute durchaus problematisch. In der Twilight-Serie, die vor 20 Jahren das Genre ganz neu belebte, trinkt der gute Vampir Edward sein Blut nur von ethisch korrekt gejagten Wildtieren, nicht mehr von Menschen. Ausgerechnet der immer populärer werdende Vegetarismus wird so zur Herausforderung. Nicht nur für Vampire, sondern auch für die kirchliche Rede vom Blut Christi.
Wir leben heute in einer Zivilisation, in der diese Gewalt ausgeartet ist, in unsere ganzen Formen von Massenschlachtungen, von völliger Degradierung von Tieren zu Sachen. Wir sehen das aber nicht. Das findet ja alles im Verborgenen statt. Und ich glaube, das gilt für vieles in unserer Gesellschaft. Wir versuchen uns dem zu entziehen. Und das, denke ich, ja, das hat natürlich zur Folge, dass wir vielleicht, auch wenn es um solche religiösen Themen wie Erlösung, Versöhnung geht, dass wir das super abstrakt wahrnehmen und nicht mehr begreifen, dass es tatsächlich eigentlich, glaube ich, in dieser ganzen Heilsgeschichte, die biblisch erzählt wird, darum geht, wie wir von dieser Gewalttätigkeit loskommen.
Deswegen soll das Blut auch gar nicht wieder zum Tabuthema werden, sagt Gregor Taxacher. Denn Blut stehe immer noch für eine besondere Verbindlichkeit. Für das ganz leibliche Leben.
Rot, warm, heilig. Warum Blut so kostbar ist. Sie hörten eine Sendung von Kirsten Dietrich. Es sprachen Thomas Holländer, Ursula Voss-Henrich und die Autorin. Ton Maria Elisabeth Graf. Redaktion Anne Winter, Regie Gabriele Brennecke.